Predige über Offenbarung, Kapitel 1, Vers 9 bis 20. Offenbarung, Kapitel 1, Vers 9 bis 20. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse in der Trübsal und der Königsherrschaft und dem Ausharren bei Jesus, kam auf die Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich war am Tag des Herrn im Geist und hörte hinter mir eine starke Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den sieben Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und inmitten der sieben Leuchter einen, der einem Menschensohn gleich war, bekleidet mit einem Gewand, das bis auf die Füße reichte und die Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme. Und seine Füße gleich schimmerndem Erz wie aus einem feurigen Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor. Und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, sank ich wie tot ihm zu Füßen. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot, und siehe, ich bin lebendig in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Schreibe nun, was du gesehen hast und was es bedeutet und was nachher geschehen soll. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du auf meiner Rechten gesehen hast, nebst den sieben goldenen Leuchtern. Die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. Möchten Sie gerne auf einer wilden Insel im Ägäischen Meer Urlaub machen? Die Insel heißt Patmos. Und wir kriegen hier einen Gruß, allerdings keinen Urlaubsgruß, sondern dieser Johannes, der da schreibt, der macht da nicht Urlaub, sondern der lebt dort für einige Jahre. Er macht sozusagen Zwangsurlaub, er ist nämlich dorthin verbannt worden. Johannes war ein Jünger Jesu, ein Mann, der Jesus ganz besonders lieb hatte, und er wurde wahrscheinlich, weil seine Predigtüberzeugung nicht zu der herrschenden Kaiserkultpraxis passte, irgendwann dann auf diese Insel verbannt. Er schreibt hier, dass er dort um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen ist. Er ist also bewusst isoliert worden, um ihn ein Stück unschädlich zu machen. Er schreibt außerdem, dass er der Bruder dieser anderen Christen ist und ein Mitgenosse in der Trübsal, aber auch in der Königsherrschaft und im Harren auf oder auch bei Jesus. Das heißt, er ist schon ein Mann, der Hoffnung hat. Und dann erlebt er auf dieser Insel etwas ganz Merkwürdiges. Es heißt, dass er am Tag des Herrn, das heißt am Sonntag, im Geist war. Das heißt, er hat eine ganz besondere Nähe zu Gott gehabt. Und plötzlich hört er hinter sich eine Stimme wie von einer Posaune. Ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen können. Angenommen, da würde einer so friedlich hier von uns so vor sich hin spazieren gehen. Und unbemerkt kommt einer von hinten und zückt seine Posaune und dann bläst er so richtig kräftig los. Der wird zusammenfahren und erschrecken, was ist nur los? Sich rumdrehen, um zu schauen, wer das ist. Und so ging es ihm. Er war ganz erstaunt und drehte sich dann rum, um diese Stimme zu sehen. Die Stimme hatte ihm nämlich schon gesagt, dass was er hier sieht, sollte er aufschreiben. Und was er mitbekommt, und sollte es in einem Buch, in Buchform, sieben Gemeinden schicken. Hinter sich sieht er dann sieben Leuchter und in ihrer Mitte einen, der aussieht wie ein Menschensohn. Wir wissen, dass das Jesus war, denn in Daniel 7 wird dieser kommende Messias schon als Menschensohn beschrieben und Jesus hat sich selbst immer als Menschensohn bezeichnet. Für mich ist erstaunlich, dass Jesus von hinten zu Johannes spricht. Vielleicht überzeichne ich das jetzt, aber ich möchte es trotzdem versuchen, einmal zu deuten. Der Johannes war ein Jünger, der Jesus ganz besonders lieb hatte. Und in dem Johannesevangelium und in den Johannesbriefen tauchen immer so Worte wie Geliebte und Liebe und Erkennen auf. Er war einer, der um Jesu willen auf diese Insel kam, der sozusagen sagte, ich folge Jesus ganz besonders in Liebe nach. Und plötzlich hört er Jesus, der von hinten zu ihm spricht. Ist es nicht ein bisschen merkwürdig, wenn ich sage, ich folge Jesus nach, hieße das ja, eigentlich ist er vor mir. Und plötzlich redet er von hinten. Das heißt, es kann sein, dass Jesus mit Christen auf eine Weise und aus einer Richtung redet, von der sie es nicht erwartet hätten, so dass sie sich umdrehen müssen. Ich denke an ein Beispiel, was einige schon kennen, von dem Watchman Nee, einem chinesischen Christen, der inzwischen schon gestorben ist. Und er wurde eines Tages sehr schlimm krank. Und da machte Gott ihm klar, wenn du wieder gesund werden willst, dann musst du zu zwei Freunden gehen und sie bitten, für dich zu beten. Jetzt muss man aber wissen, was das für zwei Freunde waren. Und zwar waren es zwei Freunde, die schon immer gebetet haben, aber der Watchman Nee dachte, das sind so richtig laue Beter. Wenn die beten, dann schläft Gott sicher ein, weil da so einfach nichts dahinter steckt. Und ausgerechnet zu denen sollte er gehen und sie bitten, für ihn zu beten, damit er wieder gesund wird. Das traf seinen Hochmut ungeheuer. Aber er demütigte sich und ging dann tatsächlich zu diesen zwei Freunden und bat sie, für ihn zu beten, damit er wieder gesund wird. Und er wurde wieder gesund. Das heißt, Gott sprach aus einer Richtung zu ihm, die er nie erwartet hätte. Oder ein anderer erlebt es vielleicht dadurch, dass er krank wird und Gott aus dieser Krankheit mit ihm redet. Oder ein anderer hat einen Verkehrsunfall, wo er gerade so davonkommt. Oder ein anderer erlebt familiäre Schwierigkeiten, wo er nicht mehr richtig weiter weiß und Gott ganz neu zu ihm redet. Gott kann aus Richtungen zu uns reden, die wir uns nicht ausgesucht haben und die wir auch nicht erwartet hätten. Es ist aber schön, dass er weiß, warum er das tut und dass er es vor allen Dingen aus Liebe tut. Was sieht jetzt der Johannes? Er sieht diese Gestalt wie ein Menschensohn inmitten von 7 Leuchtern und dann wird diese Gestalt beschrieben. Der hatte glänzende Haare, Augen wie Feuerflammen, aus seinem Mund kam ein Schwert, sein ganzes Antlitz strahlte wie die Sonne. Er hatte ein weißes Gewand an mit einem goldenen Gürtel um die Brust und seine Füße waren wie aus Erz, das aus einem glühenden Ofen kam. Erz, weiß ich nicht genau, was das ist, vielleicht Kupfer, vielleicht auch Bronze, bin ich mir nicht ganz klar. Auf jeden Fall eine wunderbare Erscheinung. An der Stelle sehen wir eigentlich Jesus als Richter auf ihn zukommen. Einer, der ihm mitteilen will, wie die Gerichte Gottes am Ende aussehen werden. Zunächst, er hat Augen wie Feuerflammen. Das heißt, er durchschaut alles. Auch bei jedem, der heute Morgen hier ist, weiß Jesus grundsätzlich alles. Wir können kein Versteck spielen bei ihm. Wir können ihm auch keinen 50 Mark vor die Augen kleben und sagen, das habe ich gespendet für dich, jetzt schau nicht so scharf hin. Sondern er durchschaut alles und weiß genau, was uns fehlt. Aus seinem Mund kommt ein Schwert. Das Schwert ist das Symbol des Richters. Und das Wort Gottes, heißt es im Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 12, ist wie ein Schwert, das uns von Sünde trennt, das selbst in die Gedankenwelt hinein schlagen kann. Ein normales Schwert trifft ja nur den Körper, aber das Schwert des Wortes Gottes kann selbst in der Gedankenwelt aktiv wirken. Er ist der Richter, der das Schwert hat, und zwar richtet er durch sein Wort. Er hat ein weißes Gewand, die Farbe der Reinheit, einen goldenen Gürtel, sozusagen die göttliche Qualität seiner Person. Die Füße glühen wie Erz. Erz wird in der Bibel gewöhnlich erwähnt in Verbindung mit Gericht Gottes. Im Alten Testament war der Brandopferaltar mit Erz überzogen. Als Mose eine Schlangenplage in der Wüste hatte, musste er auf Geheiß Gottes eine Schlange aus Erz an einem Pfahl hängen und dann wurde jeder, der die Schlange ansah, geheilt von diesen sonst giftigen Schlangenbissen. Erz bedeutet, dass Gott als Richter begegnet, dass er allerdings auch eine Hoffnung in diesem Gericht schenkt, nämlich eine Möglichkeit der Rettung, wenn wir uns an ihn wenden. Glühende Erzfüße, wir wissen nicht, ob diese Füße wirklich glühten, aber angenommen es wäre so, dann hieß es, dass überall, wo sie hintreten, Asche entsteht. Das heißt, wo Jesus als Richter hintritt, könnte es sein, dass Asche entsteht, das heißt, dass Sünde verbrennt. Und das ist ja eigentlich etwas ganz Gutes. Wenn Sünde verbrennt, wenn es trotzdem eine Hoffnung gibt für uns, wenn wir da natürlich ganz zugrunde gingen, wäre es nichts Schönes. Dieser Richter hat 7 Sterne in der Hand und ist umgeben von 7 Leuchtern. Als der Johannes ihn sah, war er so erschrocken und entsetzt, dass er wie tot zu seinen Füßen hinfiel. Er war absolut verzweifelt. Wieso? Er hatte doch bisher, wenn man seine Briefe liest, steht immer, ich liebe Jesus und alles ist wunderbar. Und jetzt fällt er wie tot zu seinen Füßen hin. Ich denke, dass das jeder Christ irgendwo auch kennenlernt, wenn er merkt, wer Jesus ist, dass er fragt, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich, dass ich für ihn mitarbeiten kann? Wer bin ich, dass ich von der Liebe Jesu rede, obwohl in meinem Leben so viel Liebe fehlt? Wer bin ich, dass ich beten kann mit dem Schöpfer des Universums im Gespräch lebe, obwohl mein eigenes kleines Leben noch so viele Probleme aufweist? Auch der Petrus fiel vor Jesus nieder, auch Paulus, auch Daniel, auch Mose, auch Hesekiel. Alle, wenn sie Gott nahe erlebten, sind sie vor ihm zusammengebrochen. Und es waren alles Männer, die ihn kannten. Es gibt eine Verzweiflung, die in der Gegenwart Gottes entsteht, aber diese Verzweiflung hat ein Stück Hoffnung. Denn Jesus legt seine Hand auf ihn und richtet ihn auf und sagt, fürchte dich nicht. Er legt die Hand nicht auf ihn, um ihn zurechtzuweisen, um ihm Einhalt zu gebieten, sondern um ihn zu stärken, zu trösten und zu kräftigen und um ihm neu Frieden zu geben. Was bedeutet das, wenn Jesus seine Hand auf dich legt oder in diesem Fall auf den Johannes? Es kann einmal bedeuten, ich habe Gemeinschaft mit dir. Ich segne dich. Ich richte dich auf. Ich schütze dich. Und ich nehme dich in Beschlag, um dich als Mitarbeiter weiter zu gebrauchen. Das kann das alles bedeuten. Und dann sagt Jesus weiter, wer er ist. Er sagt, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Er stellt sich dem Johannes so vor, gerade als ob der ihn gar nicht kennen würde. Er sagt, weißt du, ich bin der So-und-so. Ich bin der Erste. Johannes, wenn du meinst, dass du der Erste hier auf dieser Insel gewesen wärst, du täuschst dich. Ich war schon vor dir dort. Ich bin der Erste. Und wenn du meinst, du wärst jetzt so abgeschoben, du wärst eigentlich so der Letzte, den alle vergessen haben. Stimmt nicht. Ich bin der Letzte. Außerdem bin ich aber auch der Lebendige, der 24 Stunden am Tag wach ist und immer für dich da ist. Vielleicht meint auch mancher unter uns heute Morgen, wenn er so über sein Leben nachdenkt, eigentlich bin ich so ein bisschen der Letzte. Ich habe meinen Arbeitsplatz verloren, ich bin abgeschrieben, selbst meine Familie hat nicht mehr so viel Vertrauen in mich. Vielleicht fühlt sich jemand als Letzte, weil in seinem Leben manche Dinge unbereinigt sind, weil verborgene Schuld da ist oder Bindungen oder Süchte. Weißt du, du bist nicht der Letzte. Auch wenn du dir so vorkommst, sondern Jesus ist der Letzte. Und das ist gut zu wissen, du bist höchstens der Vorletzte. Er wird immer hinter dir sein. Und das ist gut zu wissen, weil er dich dann wirklich umgibt. Er ist vor dir, er ist hinter dir und er ist bei dir. Und dann sagt er, ich habe die Schlüsselgewalt über den Tod und das Totenreich. Totenreich heißt griechisch Hades. Das heißt, er hat alle Vollmacht, er hat alle entscheidenden Schlüssel in der Hand. Als Jesus auferstanden war und sagte, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, heißt das, ich habe auch alle Schlüsselgewalt für alles Wichtige bekommen. Heute haben viele Leute Schlüssel in der Hand. Manche hat so einen Schlüssel zur Macht. Ein anderer hat einen Schlüssel zum Erfolg in der Hand. Oder einen Schlüssel zum Unterbewusstsein der Menschen, um sie zu manipulieren. Aber all diese Schlüssel können wir angesichts des Todes getrost wegwerfen, weil sie da nicht mehr schließen. Jesus hat einen Schlüssel, der im Tod noch schließt und der das Totenreich aufschließt. Das finde ich schön. Er schenkt uns eine offene Tür zu Gott hin, die selbst über den Tod hinaus offen ist. In der Lutherbibel steht hier nicht Totenreich, sondern es steht in einer Übersetzung Hölle. Das ist ungenau übersetzt, denn wörtlich ist hier wirklich das Totenreich gemeint und nicht dieser Gerichtszustand der Hölle am Ende. Er hat also die Schlüsselgewalt, die er dem Teufel abgenommen hat, und er ist bereit, uns die Ewigkeit, eine offene Zukunft vor Gott aufzuschließen. Und dann sagt er, schreibe, was du gesehen hast und was ist und was kommen wird. Es sind drei Dinge und das ist so ein Schlüsselvers für die Offenbarung. Schreibe, was du gesehen hast, das heißt, dieses Erlebnis mit mir kannst du aufschreiben. Was ist, sollst du aufschreiben, nämlich was mit diesen sieben Gemeinden los ist und was ich denen zu sagen habe, schreibe bitte auf. Und was kommt, schreibe auch auf, nämlich diese kommende Trübsalzeit und die Königsherrschaft Jesu Christi in dem tausendjährigen Friedensreich. Er schreibt also drei Dinge auf, was er gesehen hat, das lesen wir in der Offenbarung, diese Erscheinung Jesu beispielsweise. Was ist diese Beziehung zu den sieben Gemeinden? Und was kommen wird, ab Kapitel 4 lesen wir das, dieser Blick in die Zukunft, in die Trübsalzeit am Ende unserer Weltgeschichte, ehe sein Friedensreich anfängt. Jesus taucht hier als Richter auf, auch seinen sieben Gemeinden, die das Ganze geschrieben bekommen, begegnet er als Richter. Aber als einer, der aus Liebe richtet. In Offenbarung 3, Vers 19 heißt es, wen ich lieb habe, den züchtige ich. Das heißt, sein Gericht fängt nicht in der Welt an, sondern fängt in der Gemeinde an, indem er uns ausrichten möchte auf sich, auch aufrichten und auch zurechtbringen. Und wir wissen, dass er an den sieben Gemeinden ja einiges auszusetzen hat. Nur zwei hat er ganz vorbehaltlos gelobt. Und so möchte er auch uns helfen, zurechtgebracht zu werden durch ihn. Und ich denke, dass er sich ja auch unter uns richtet, um uns dadurch zu reinigen. Von diesem Richter heißt es aber, er hat sieben Sterne in der Hand. Was bedeutet das? Es wird gesagt, die Sterne sind sieben Engel der Gemeinden oder Engel der sieben Gemeinden. Nun haben viele rumgerätselt, was könnte das sein? Er soll nämlich diesen Engeln Briefe schreiben. Nun schreib mal einen Brief an einen Engel, wo schickst du den hin? Das heißt, vielleicht sind hier gar keine Engel gemeint, denn die Engel, die wissen das sowieso, was er da schreibt. Wenn die Engel die Leiter der Gemeinden wären, manche versuchen, sagen, das sind vielleicht die Leiter der Gemeinden, so diese Hauptverantwortlichen, dann wären sie in ihrer Verantwortung absolut überfordert, denn dann würde sich an diesen Gemeindeleitern alles entscheiden. Dann wären sie für alles Genannte an Lob und Fehlern allein zuständig. Das ist die Frage. Ich meine, dass das wahrscheinlich auch nicht so ist. Dass Gemeindeleiter wohl eine große Verantwortung haben, aber dass sie nicht in allem verantwortlich sind für das Verhalten von jedem Einzelnen. Auch wenn sie ihn vielleicht zurechtweisen sollten. Eine Deutung, das ist nur eine Möglichkeit, las ich, die ich nicht schlecht finde, wo diese Engel praktisch auch eine Art Symbolgestalt sind, wie die Reiter und die Tiere in der Offenbarung. Wenn dort von Tieren die Rede ist, sind es auch keine Tiere, die da irgendwo rumlaufen, sondern sind Mächte, die unterwegs sind. Und wenn von Reitern die Rede sind, sind es sicher keine Reiter, die irgendwo letztlich herumreiten, sondern es ist eine Entwicklung, die kommen wird. Das hieße dann, dass hier einfach die Verantwortung der Gemeinden angesprochen wird, und dass eine Art, vielleicht eine Art Symbolgestalt für diese Verantwortung dieser Gemeinden ist. Das Schöne daran ist, dass Jesus diese sieben Sterne in der Hand hält. Das heißt, er trägt die Gemeinden in seiner Hand. Das ist gut zu wissen, dass die nicht irgendwo so auf dem Boden liegen, sondern in seiner Hand, und wenn sie erhoben sind von ihm, können sie auch leuchten. Im Philipperbrief heißt es mal Kapitel 2, Vers 15, dass Christen leuchten können wie Himmelslichter in der Welt, das heißt wie Sterne. Ich sehe also hier in dieser Deutung der Gemeinden als Sterne dieses Licht, was Gemeinden nach außen werfen, sodass andere sehen, hier ist was, hier leuchtet etwas. Dann ist hier die Rede von sieben Leuchtern, das waren siebenarmige Leuchter. Die standen früher immer im Tempel, bis der dann von den Römern endgültig zertrümmert wurde und sie haben diesen Leuchter mitgenommen. Das heißt, diese Leuchter stehen im Heiligtum, sie leuchten nach innen. Das heißt, diese Gemeinden brauchen Licht, was nach innen leuchtet, sozusagen diese Leuchte, und dann als Sterne, sie brauchen Licht, was nach außen leuchtet. Und beides möchte Jesus am Leuchten erhalten, deshalb ist er schon so eine leuchtende Figur. Wenn wir jetzt überlegen, wem er das Ganze sagt, dem Johannes, dann war das ja ein Mann, der absolut isoliert war. Er war abgeschoben, um unwirksam zu sein. Er lebte auf einer Insel. Aber es kann sein, dass auch solche Leute, die abgeschoben werden, eine große Bedeutung haben. Ich hörte gerade in der vorletzten Woche von einem Russen, manche kennen seinen Namen, den Georgi Wiens, der ist vor gut einem Jahr in den Westen abgeschoben worden. Und als der noch in Russland war, und er war der Führer der Baptisten dort, wurde er wieder mal in ein Arbeitslager verfrachtet. Und unterwegs mussten sie viele Zwischenstationen in Gefängnissen machen, bis sie schließlich dort waren. Und in einem Gefängnis wurde er in eine Zelle geworfen mit 15 bis 20 Mördern zusammen. Und als er das merkte, dachte er, da bin ich wirklich so, sagen wir ein bisschen, an den Rand der sozialen Gesellschaft geraten hier in dieser Zelle. Und da fragten sie ihn ja, warum bist du hierher gekommen? Was hast du denn ausgefressen? Dachte er, eigentlich gar nichts. Ich bin Christ und ich bin Pfarrer und ich leite Gemeinden und deshalb bin ich gefangen worden. Sagten sie, oh, wenn du Pfarrer bist, musst du auch ein Buch dabei haben. Hast du ein Buch dabei? Sagte er, ja, ich habe eins dabei. Und da holte er so ein ganz kleines neues Testament raus, was in eine Streichholzschachtel ging und gab es ihnen und sie lasen, guckten sich das Buch an und er war aber so müde, dass er mit ihnen nicht weiter sprechen konnte, sondern dann einfach einschlief. Als er am nächsten Morgen aufwachte, wachte er auf, da waren so Worte, die er hörte von Auferstehung und jeder in seiner Ordnung und dachte, was ist denn da los? Und da merkte er, wie diese Leute, die hatten scheinbar gar nicht richtig geschlafen, die saßen dort und lasen die ganze Zeit aus diesem Neuen Testament vor und waren gerade im Korintherbrief in Kapitel 15, wo von der Auferstehung die Rede ist. Und die waren ganz interessiert. Und da stellte er fest, ich habe mich wahrscheinlich doch getäuscht, als ich meinte, ich bin hier so ganz an den Rand der Gesellschaft geraten. Denn diese Leute, die haben ganz echtes Interesse für das Wort Gottes. Und dann konnte er mit ihnen noch längere Zeit reden. Sie waren so interessiert, dass er ihnen dann sein kleines Neues Testament dagelassen hat, damit sie weiter daraus lesen konnten. Denn er konnte zum Glück sowieso viele Bibelverse auswendig. Der Sprecher, der mir das sagte, sagte jedes Mal, wenn dort in Russland oder im Osten einer dieser führenden Christen in ein Arbeitslager transportiert wird, bezahlt der Staat die Fahrkarte für eine neue Missionsstation. Das heißt, er möchte ihn abschieben, aber gerade dadurch isoliert er ihn nicht, sondern er macht ihn wieder ganz neu zu einem Segensträger, vielleicht in einer Umgebung, in die sonst keiner hineinkäme. Ich möchte das vergleichen mit uns. Vielleicht lebt mancher von uns auch auf einer Insel und fühlt sich so ein bisschen isoliert. Vielleicht ist seine Insel seine eigene Wohnung, aus der er selten herauskommt. Vielleicht ist seine Insel ein kleiner Kreis von Menschen, mit denen er Kontakt hat und darüber hinaus noch mit wenig anderen. Ich finde das Schöne, dass der Herr weiß, wo du lebst und dass er bereit ist, dir in deiner Lage zu begegnen. Dass er auf dieser Insel, in der du lebst, seine Hand auf dich legen kann, um dir zu sagen, ich habe Gemeinschaft mit dir, ich richte dich auf, beschütze dich aber auch, ich segne dich und ich beauftrage dich, ein Segen zu sein oder auch zu werden für deine Umgebung. Auch wenn diese Umgebung, wie bei dem Johannes, vielleicht erst am Festland wieder anfing, aber ich mache dich zu einem Segen. Und es wäre schön, wenn der Einzelne das erfährt unter uns, dass Jesus seine Hand auf ihn legt und ihn in dieser Weise aufrichtet, tröstet, stärkt und neu in Dienst nimmt. Wenn ich das Ganze zusammenfasse, hatten wir gesehen, dass dieser Johannes ein Mann war, der Jesus sehr liebte. Trotzdem sprach Jesus mit ihm aus einer Richtung, aus der er es nicht erwartet hätte, und er erschrak dabei furchtbar. Er fiel wie tot zu seinen Füßen. Es kann sein, dass Gott auch mit manchem unter uns aus einer Richtung redet, die er zunächst nicht erwartet und ihn das furchtbar erschreckt. Aber nur vorübergehend, denn dann richtet Jesus ihn ganz liebevoll auf. Jesus begegnet hier als Richter und sein Gericht fängt in der Gemeinde an, nicht weil er sie hassen würde, sondern weil er sie liebt, um sie zu reinigen und vorzubereiten, weiterzugehen. Er ist derjenige, der auf dieser Insel begegnet. Er trägt die 7 Sterne in der Hand, das heißt, er trägt seine Gemeinden.